für eine wunderschöne Kirche. Ich bin echt begeistert. Ich hatte eine schöne Fahrt hierher und auf dem Hinweg hat meine Mutter mich angerufen. Die Mutter das manchmal so machen auf dem Handy. Meine Mutter kann also auch mein Handy bedienen und ruft mich immer auf dem Handy an. Und dann meint sie, Martin, du predigst jetzt in Freiberg? Und ich so, ja. Ja, weißt du denn nicht, dass Verwandtschaft von dir aus Freiberg kommt? Dann hat sie mir erzählt, dass, jetzt müsst ihr genau zuhören, der Ehemann von der Schwester meines Vaters hier mal Propst war. Aber den kennt keiner von euch. Der ist nämlich schon lange in Rente. Der heißt Eichenberg. Kennt irgendjemand von euch hier Propst Eichenberg? Oh, da vorne! Okay, Halleluja. Also, die Wege des Herrn sind unergründlich und es gibt tatsächlich eine Geschichte aus meiner Familie, die auch mit Freiberg zu tun hat. Das freut mich natürlich sehr. Ich soll... das halt ja unglaublich. Könnt ihr mich da oben überhaupt verstehen? Okay, gut. Ich soll jetzt circa 50, 60 Minuten euch zwei Sachen bringen. Das eine bin ich gefragt worden, aus der Volksbibel vorzulesen und diese vielleicht ein bisschen verrückte, neue, radikale, viel diskutierte Bibel euch vorstellen. Und gleichzeitig soll ich euch aber auch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, meine Lebensgeschichte erzählen, was Gott mit mir und meinem Leben so alles angestellt hat. Das ist natürlich ein großes Thema und ein großes Gebiet. Und ich werde euch nicht die ganze Bibel vorlesen, keine Sorge, dann würdet ihr nämlich alle nach einer halben Stunde einpennen. Ich bin auch nicht so der begabte Vorleser. Aber ich möchte versuchen, so einen kurzen Durchmarsch durch die ganze Bibel zu machen. Und ich fange an mit einem Ausschnitt aus dem Psalm 136, auf dem ich auch so ein bisschen meine Geschichte aufbauen will. Dann möchte ich kurz beten für diese Zeit jetzt, für diese Lesung, Predigt, Vortrag, Zeugnis, wie man es immer nennen will. Und dann fange ich einfach an. Seid ihr damit einverstanden?
Ja.
Okay, super. Ich lese also den Psalm 136 natürlich aus der Volksbibel, Altes Testament, Band 2. Und ich fange an mit Vers 10. Gott hat Ägypter fertig gemacht, in der Nacht ihre ersten Söhne gedisst und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Er führte seine Leute aus Ägypten raus, wo es ihnen schlecht ging, wo es finster ist und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Und er hat das mit seiner ganzen Macht gemacht. Jeder konnte sehen, wie stark er ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Dann zerteilt er das Meer, zwei Wassermauern, eine rechts und eine links. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Wir, seine Leute, zogen mitten hindurch. Auch nicht einer dabei nass geworden ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Den Präsidenten Pharao samt Armee ließ er ersaufen, als das Wasser zurückgekommen ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Er führte seine Leute dann durch die Wüste, da wo es trocken und voll heiß ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Sag Gott Danke, dem Obermächtigen, der der Chef im Universum ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Lass uns noch kurz beten. Jesus, ich freue mich echt hier zu sein. Ich finde es cool, dass so viele Leute da sind, so viele Jugendliche da sind, so viele Menschen da sind, Jesus. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich sage dir jetzt hier auch vor allen Leuten, ist mir egal, ob die Leute das hören. Ich will hier keinen Quatsch erzählen. Ich will hier keinen Scheiß erzählen. Ich will hier Worte erzählen, die von dir kommen. Und ich glaube einfach, dass hier keiner sitzt, der irgendwelche Worte von Martin braucht oder irgendwelche tollen neuen Theologien oder Ideen oder Strukturen und sonst was. Aber ich glaube, dass jeder, der heute hier ist, eine Berührung von dir braucht, ein Wort von dir braucht, vielleicht von dir provoziert werden muss, geärgert werden muss, bestätigt werden muss, keine Ahnung. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du dieses Wunder tust in dieser nächsten Stunde. Mal sehen, wie lange ich rede. Dass du dafür sorgst, dass die allermeisten Leute irgendwie von dir angesprochen werden, dass etwas dabei ist, was uns ermutigt, was uns hilft, was uns Richtung gibt, wo du zu uns redest. Amen. Diese Geschichte, die ich euch gerade vorgelesen habe aus dem Psalm 136, ist eine Geschichte, die immer und immer und immer wieder in der Bibel vorkommt. Man findet das nicht nur im Buch Mose, man findet es bei den Propheten, man findet es im Neuen Testament. Immer wieder kommt diese Geschichte. Ja, diese Geschichte, wo erzählt wird, dass das Volk Israel in Ägypten war. Ja, und in Ägypten ging es ihnen schlecht. Da waren sie versklavt. Da waren sie unfrei. Da konnten sie nicht machen, was sie wollten. Und es ging ihnen richtig schlecht. Und dann haben sie irgendwann zu Gott geschrien: Gott, helf uns hier raus. Wir wollen nicht länger in Ägypten sein. Wir wollen nicht mehr unfrei sein. Wir wollen endlich frei sein. Wir wollen in ein Land ziehen, wo du uns hinhaben willst. Und dann hat Gott sie gerufen und er hat ihnen einen Mose geschickt. Ja, so alt war er gar nicht, aber er war weise. Und er hatte einen Plan von Gott. Und er wusste einen Weg, den Gott mit seinen Leuten gehen will. Und dann hat Gott sie rausgeholt aus diesem Ägypten mit Zeichen und Wundern, ja, mit diesem Schilfmeer, was sich geteilt hat. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Es gibt ja im Internet mittlerweile so coole Fotos, so Fotoanimationen, wo man dann sehen kann, wie das Volk irgendwie durch den Nil geht und rechts und links irgendwie 10 Meter Wasserwand. Ja, und dann ziehen sie da durch und dann kommt der Pharao mit seinem Heer hinterher und das Meer bricht zusammen und ein Wunder nach dem nächsten passiert. Aber dann, nach dieser Zeit des Wunders, nach dieser Zeit, wo Gott heftige Sachen getan hat, kam eine Zeit der Wüste, der Trockenheit. Und das kann man lesen, ja, überall, wie das Volk Israel plötzlich dachte: Mensch, jetzt sind wir hier in der Wüste, wir wären mal in Ägypten geblieben. Und sie haben vergessen, dass Gott ihnen ein neues Ziel gegeben hat. Und sie mussten aber durch diese Wüste durchgehen. Sie mussten durch diese harte Zeit durchgehen, um an dem Ziel anzukommen, was Gott mit ihnen hatte. Und das war nicht nur ein Ziel, was ein bestimmter Ort war, nämlich das gelobte Land, sondern Gott wollte sie auch verändern. Sein Ziel war es, aus seinem Volk Menschen zu machen, die weiche Herzen haben, die ihn wirklich lieben mit allem, was sie ausmacht, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen 100%. Der Weg, den Gott mit seinen Leuten aus Ägypten gegangen ist, durch das Schilfmeer, durch die Wüste in das gelobte Land. Und ich persönlich glaube, dass Gott mit jedem von uns einen Weg geht. Jeder von euch ist von Gott rausgerufen worden, wird von Gott rausgerufen aus deinem Ägypten, ja, aus deiner Verlorenheit, aus deiner Versklavung, aus deiner Unfreiheit, aus deiner Gottlosigkeit, aus deinen Zweifeln, aus deinen Sünden, aus den ätzenden Sachen, in denen du immer wieder drin steckst. Und er ruft dich daraus, er ruft uns daraus und er hat ein gutes Ziel für jeden von uns, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wo buntes Matis durch die Luft fliegen und Snickers an den Bäumen wachsen und es ist nur super geil und super nettes. Aber dieser Weg führt nicht nur durch das Schilfmeer, wo die Wunder passieren, sondern er führt auch durch die Wüste. Ich bin aufgewachsen in Hamburg, in einem Vorort, der heißt Poppenbüttel. Lustiger Name, ich weiß. Ja, ich komme also aus Poppenbüttel und bin da so in einer relativ normalen Familie aufgewachsen. Ich habe 3 Schwestern. Ich war also der einzige Junge. Und dann irgendwann so mit 14, 15 habe ich dann so langsam mir auch mal einen Kopf über das Leben gemacht. Und habe irgendwie so gesehen, mein Vater irgendwie dieses spießige Leben, was der führt, ja. Montagmorgen zur Arbeit, ganze Woche durchgearbeitet, dann am Wochenende sich irgendwie versucht, von der Arbeit zu erholen. Irgendwie kam um 18 Uhr nach Hause, dann war sowieso, durften wir alle nur ganz still sein, dann hat er Abendbrot gegessen, dann wurde Tagesschau geguckt und das war dann so sein Leben. Und da hatte ich keinen Bock drauf und so wollte ich auf keinen Fall leben. Dann habe ich halt so, als ich dann so in der Pubertät war, irgendwie mal so umgeguckt, wie kann man denn sonst noch so leben? Was geht denn sonst noch so? Und in der Zeit gab es einige Jugendszenen, die so gerade frisch am Aufkommen waren. Einige von euch kennt ihr wahrscheinlich, andere von denen kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit nicht. Da gab es zum Beispiel die Popper, ja, die liefen dann irgendwie mal mit Lacoste hinten rum und hatten irgendwie mal so eine lange Tolle im Gesicht und haben dann irgendwie so Depeche Mode und irgendwie so bestimmte Musik gehört. Und das waren alles eher so Reichos. Die wohnten in Pöseldorf, hatten alle irgendwie einen reichen Vater und hatten alle eine Rolex schon mit 14, 15 und irgendwie so. Dann gab es eine andere Jugendszene, das waren so die Teds, die Rock'n'Roller, die haben auf Rock'n'Roll-Musik gestanden, fanden James Dean und Elvis Presley und so ganz toll. Dann gab es die Rocker, die gibt es heute noch, ja. Hells Angels, die sind irgendwie auf ihren Motorrädern durch die Stadt geknattert und liefen Leder rum. Dann gab es die Mods, die liefen so mit Anzügen rum, die gibt es heute, glaube ich, kaum noch. Und dann gab es die Punks. Und ich habe so gleich gedacht, so die Punks, das ist so die Szene, auf die habe ich Bock. Da will ich mich irgendwie einbringen, da will ich dabei sein. Ich bin dann in so eine Punk-Clique gekommen, bei uns in der Vorstadt. Hab relativ schnell meine Klamotten ausgetauscht, habe dann irgendwie nur schwarz getragen mit Nietengürtel und Ohrring und habe dann auch so ein Iro gehabt mit so rot gefärbten Haaren und so, weiß ich noch, kam ich irgendwann abends nach Hause und meine Eltern durften es halt nicht sehen und dann habe ich mir so einen Hut aufgesetzt und mich dann ins Bett gelegt und dann ist meine Mutter irgendwie, morgens wollte mich aus dem Bett holen zur Schule und dann macht sie die Tür auf und sieht mich da mit dem roten Iro im Bett liegen und sie, oh, Martin, was ist mit dir passiert? Großer Schock. Und ich wollte sie auch schocken, ich wollte sie provozieren, ich wollte klar machen, hey, so wie ihr lebt, da habe ich keinen Bock drauf. Diese Zeit als Punk war erstmal so ganz nett, wir sind dann auf Konzerte gegangen und haben viel Partys gemacht und ja, viel erlebt, Demos, all so ein Kram. Aber was mit dieser Punkzeit dazu kam, war etwas, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Nämlich, ich bin da relativ schnell auch mit Drogen in Berührung gekommen. Es war so, da war ich auf so einer Party und da saß irgendwie so ein älterer Punk irgendwie in der Ecke und plötzlich holte er da irgendwie so einen kleinen Beutel aus seiner Hosentasche und sagte so zu uns, ich mache mir jetzt noch was unheimlich Schönes. Ja, und dann holte er seine Zigarette raus und machte den Tabak da raus und drehte sich dann so einen großen Joint und zündete den Joint irgendwie an und dann ging der Joint so rum in dem Zimmer. Und ich war neugierig, ich wollte unbedingt wissen, wie das ist, zu kiffen. Also habe ich an dem Joint gezogen, erstmal nicht besonders viel gemerkt, zweiten Mal auch noch gezogen, auch nicht besonders viel gemerkt, aber beim dritten Mal merkte ich schon so langsam, dass da irgendwie eine Wirkung einsetzte und ich fand die Wirkung irgendwie so ganz nett. Irgendwann war dann diese Punk-Zeit vorbei, es war irgendwie nicht mehr so cool, mit der Clique rumzusitzen. Aber was geblieben ist, war der Drogengebrauch und war der Alkoholkonsum. Wir haben dann in so einer Clique im Ort uns eigentlich nur noch getroffen, um zu kiffen, um zu saufen. Dann sind wir nachts losgezogen, haben Autos zerschlagen, sind in der Turnhalle eingebrochen, haben viele Sachen gemacht, auf die ich nicht besonders stolz bin. Es war im Grunde so ein Ausdruck nach, ja, im Grunde was erleben wollen, leben zu wollen, anders zu sein, irgendwie einen Sinn zu finden in diesem ganzen Blödsinn, der mich sonst so umgeben hat. Naja, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber irgendwann ging das wirklich schon so los, dass ich morgens nach dem Aufstehen erstmal einen Joint geraucht habe, bin bereit zur Schule gegangen, bis zur ersten großen Pause, dann haben wir irgendwie in der Ecke in der Schule einen zweiten Joint angezündet. Dann war Schule eigentlich meistens schon vorbei, dann sind wir irgendwie rumgegangen auf dem Stadtpark oder sonst wo, Bier gesoffen, So ging das jeden Tag, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Dann gab es Zeugnisse und ich hatte das schlechteste Zeugnis ever. 5 Sechsen und 2 Fünfer. Das war ein Halbjahreszeugnis und die Lehrer haben extra wegen mir eine Konferenz einberufen und haben gesagt, der Dreier, der ist entweder nicht da und wenn er da ist, dann ist er breit. Die Turnhalle ist letzte Woche völlig zerstört, morgens aufgefunden worden. Wir haben den Eindruck, da war der Dreier auch mit beteiligt. Den schmeißen wir von der Schule, ich sollte einen Schulverweis kriegen. Aber da gab es dann zum Glück ein Lehrerkollegium, der damit nicht einverstanden war und der irgendwie geglaubt hat, dass da noch was passiert mit mir. Und der gesagt hat, nee, ihr könnt den Jungen nicht von der Schule verweisen, gebt ihm nochmal eine Chance. In derselben Zeit passierten in meiner Familie aber seltsame Dinge. Und zwar wurde einer nach dem nächsten ein Christ. Ja, das war wirklich über den 10 Mohnköpfen. Also zuerst so meine große Schwester, übrigens hier im Osten im Stendal auf so einer Freizeit. Dann ist sie mal nach Hause gekommen und hat dann meiner Mutter erzählt, ey Mami, mit Jesus, es ist total super und du musst mit Jesus leben und du musst in die Kirche gehen und du musst die Bibel lesen. Meine Mutter so, ach du Schande, die ist jetzt irgendwie auf einer religiösen Psychose hängen geblieben oder so. Aber die hat sich dann auch so zum Positiven verändert, dass meine Mutter dachte, na, vielleicht ist da ja was Wahres dran. Dann ist sie mit ihr in so einen Gottesdienst gegangen in Hamburg in der Petrikirche. Das war auch so eine alte, große, lutherische Kirche. Aber in dieser Kirche fanden Sonntagabend Lobpreisgottesdienste statt. So würde man das heute nennen. Charismatische Gottesdienste hat man es damals genannt. Und in diesen Gottesdiensten ging das total ab. Die Kirche war rammelvoll. Es mussten sogar Stühle gestellt werden. Und es gab immer ein Zeugnisteil, wo die Leute erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Es gab einen Grundkurs des Glaubens, was ähnliches wie Alpha-Kurs, wo ganz, ganz viele Leute zu Jesus gefunden haben. Und dann ist wirklich zuerst meine Mutter, dann meine mittlere Schwester, dann meine kleine Schwester und zum Schluss sogar mein Vater mit fast 60 Jahren Christ geworden. Und plötzlich war dann irgendwie vor dem Mittagessen, da haben wir sonst immer gebetet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und Segen, was du uns beschert hast, Amen, und reinhauen, war dann plötzlich irgendwie, oh Herr Jesus, ich danke dir für den tollen Tag. Danke, dass du uns errettet hast. Ich liebe dich, mein Jesus. Und dann mein Vater noch, ja, und danke Herr, dass du uns alle errettet hast. Und du bist so ein toller Gott. Und ich so, hey Leute, ich will essen, ich habe Hunger. Ja, aber da war dann so richtig Gebetsarien und Orgien angesagt. Ich merkte, irgendwas ist bei denen passiert, irgendwas ganz Seltsames. Gut, aber ich merkte auch, dass deren Leben sich zum Positiven veränderte, dass plötzlich, ja, meine Schwester, die sonst immer depressiv rumlief und kein gutes Selbstwertgefühl hatte, plötzlich die anfing zu strahlen und eine gute Ausstrahlung hatte und ja, irgendwie gut drauf war. Ja, dass mein Vater, der vorher immer nur seine Arbeit im Kopf hatte, plötzlich mich beim Essen fragte, du Martin, wie geht's dir? Und ich so, huch, das hast du mich noch nie gefragt in den 15 Jahren, in denen wir hier zusammen auf der Erde sind. Plötzlich hat er sich für mich interessiert. Dann meine Mutter kriegte plötzlich immer so ein Dauergrinsen und dann habe ich angefangen zu beten und hat die Bibel durchgelesen in einem Jahr und ich merkte, irgendwas ist bei denen passiert. Na gut, dann habe ich halt gedacht, also Martin, dein Leben ist eigentlich schon ziemlich gegen die Wand gefahren, 5, 6, 2, 5. Du hast deinen Drogengebrauch nicht mehr im Griff. Dann hat meine Freundin, meine heißgeliebte Mandy mit mir Schluss gemacht. Und damit waren im Grunde alle Pfeiler meines Lebens so zerstört. Dann dachte ich so, okay, jetzt kannst du dir eigentlich, kannst dich vor den Zug schmeißen. Das Leben bringt es irgendwie nicht. Ich wollte mir also irgendwie das Leben nehmen. Und dann dachte ich aber, wer weiß, vielleicht ist dieser Gott ja irgendwie doch irgendwie real. Wer weiß, vielleicht erzählen die da nicht nur Geschichten, vielleicht ist da ja irgendwas Wahres dran. Und dann meine Schwester hat mich noch immer extrem genervt und so, Martin, komm doch mal mit, das ist ganz toll da, da spielt doch immer eine Band vorne und so. Und das ist ganz anders als andere Gottesdienste, da musst du nicht mal hingehen. Und nachdem sie das lange genug rumgenervt hat, habe ich dann gedacht, okay, gehst du mal mit. Es war also ein Sonntagabend, ich meine 19. September 1983. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, 83, genau, 1983. Und Ich bin in diesen Gottesdienst gegangen, ich kam da rein und ich habe sofort gemerkt, hier ist irgendwas. So ist es vielleicht euch gegangen, wenn ihr zum ersten Mal gerade in diesen Gottesdienst reingekommen seid. So ging mir das damals. Ja, plötzlich merkte ich, irgendwie ist hier was, irgendwie ist hier eine Energie oder keine Ahnung, aber irgendwie war da eine tolle Atmosphäre, eine gute Stimmung. Ich habe es noch nicht Gott genannt, aber es war Gott, der da war. Und ich wollte mich eigentlich so distanziert in die letzte Reihe setzen mit verschränkten Armen und mir das Ganze erstmal so angucken, so die Leute in der letzten Reihe sind hier oft so, die irgendwie sich das alles mal aus der Distanz angucken wollen. Ihr natürlich alle gar nicht. Nein. Naja, aber dann meinte meine Mutter so, komm Martin, geh nach vorne, da vorne, da sind noch schöne vier Plätze frei, komm doch mal mit. Und dann bin ich halt mitgekommen und dann saßen wir da vorne, ich immer noch mit verschränkten Armen. Und naja, dann fing irgendwie der Gottesdienst an. Und dann kam halt irgendwie wieder dieser Teil, den man Zeugnisteil nannte. Und ich dachte schon, Zeugnisteil, wenn die ihre Schulzeugnisse vorlesen oder wie? Aber nein, erzählten dann irgendwelche Geschichten, die sie mit Gott erlebt hatten. Und es war wirklich so, dass diese ganzen drei oder vier Geschichten immer was mit meinem Leben zu tun hatten. Der erste Typ stellte sich da vorne und sagte, ja, Halleluja, preis den Herrn. Ich habe jeden Tag genommen und habe von morgens, mittags, abends gekifft und dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt geht es mir super gut und ich lebe mit Jesus und muss keine Drogen mehr nehmen. Halleluja, preis den Herrn, setz dich hin. Dann kommt so ein Mädchen nach vorne. Ja, mein Name ist Rufo. Ich hatte 5/6 Zeugnis und 2/5 und dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt habe ich meinen Schulabschluss geschafft. Und dann dachte ich schon so, Leute, das ist jetzt hier aber ein bisschen abgekatertes Spiel. Ja? Ich war schon drauf und dran, meiner Mutter eine zu kleben und aus Protest den Gottesdienstraum zu verlassen, weil das war wirklich eine Nummer zu derbe. Ja? Und dann der dritte, ja, und meine Freundin hatte mit mir Schluss gemacht. Ja, also okay, ja. Gut, dann kam der Pastor nach vorne, Pastor Kopfermann, so einen weißen Talar, fing dann an zu predigen. Und die ganze Predigt wieder, nur für mich, auf die 12. Ja, irgendwie, wenn irgendwie es dir schlecht geht und du nicht mehr weiter weißt, da gibt es jemanden, der hat Rettung für dich und das ist Jesus. Und dann guckt er auch immer noch so in meine Richtung. Ich dachte vielleicht so, oh nee, das ist jetzt echt eine Nummer zu derbe. Und dann war die Predigt vorbei und ich merkte so, das hat mich berührt. Ja, das hat mich echt berührt. Ich merkte irgendwie, das ist für mich, was hier gerade läuft. Okay, dann habe ich irgendwie gedacht, was machst du jetzt? Dann war noch so eine Ansage im Gottesdienst nach der Predigt und dann gab es noch ein Lied und dann war der Gottesdienst vorbei. Und dann bei diesem Lied habe ich dann im Grunde so mein erstes richtig bewusstes Gebet gebetet. Ich habe dann echt meinen Kopf geneigt und habe zu Jesus gesagt, also Jesus, wenn du jetzt wirklich mich meinst, ja, wenn du aus meinem verschissenen, kaputten, drogenverseuchten, depressiven, düsteren, dunklen Leben was anstellen willst, wenn du wirklich möchtest, dass ich ein Christ werde, dann mache ich das nur unter zwei Bedingungen. Erstens, ich will, dass meine Eltern aufstehen und gehen. Das ist mir peinlich, das soll nicht von meinen Eltern passieren. Und zweitens bitte ich dich, dass meine Schwester mir auf die Schultern klopft und sagt, Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Amen. Ich gucke nach oben, steht mein Vater auf. Meine Mutter folgt ihm. Martin, wir gehen jetzt, aber du kannst gerne noch bleiben, wenn du willst, okay? Ich gehe raus, taps, zur Kirchentür, kaum ging die Tür zu, meinte meine Schwester zu mir. Du Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen mit deinem Jesus? Okay, also, dann musste ich. Ich also nach vorne gerannt, habe mein Leben Jesus gegeben und dann wurde plötzlich alles irgendwie anders. Ich lese euch vor, Neues Testament, Volksbibel, Lukas 15, eine super bekannte Geschichte, die Jesus erzählt, die Geschichte von den zwei Söhnen. Jesus erzählt immer wieder eine Geschichte. Es gab einen Mann, der hatte zwei Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, ich möchte die 50% von deinem Vermögen, die ich sowieso mal erben werde, jetzt schon ausbezahlt bekommen. Der Vater war einverstanden und zahlte das Geld aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels und in Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in Clubs und auf Partys, bis er pleite war. In der Zeit gab es plötzlich eine große Wirtschaftskrise im Land. Die Lebensmittel wurden unbezahlbar und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn hatte Hunger. Immerhin bekam er einen Job als Toilettenmann bei McDonald's. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Abfälle gegessen hätte, die die Restaurantbesucher in den Müll warfen, aber noch nicht mal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her. So aus eurem Vater bekommt jeder Arbeiter ein Mittagessen und ich sterbe fast vor Hunger. Die beste Idee ist wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm: Papa, ich habe großen Mist gebaut, ich habe mich von dir und von Gott abgewandt. Ich habe es auch nicht mehr verdient, zu deiner Familie zu gehören, aber gib mir bitte irgendeinen Job in deiner Firma. Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Schon von Weitem sah der Vater seinen Sohn ankommen. Mit Tränen in den Augen lief er ihm sofort entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort: Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten, dir und Gott gegenüber. Ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn genannt zu werden. Sein Vater hörte ihm aber gar nicht richtig zu. Er rief nur schnell ein paar Angestellte zu sich und beauftragte die: Los jetzt, bringt den besten Anzug, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe und holt den Familienring. Fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass aufbewahrt haben. Es gibt einen Grund zum Feiern. Mein Sohn war schon so gut wie tot, aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn gewartet, aber jetzt ist er wieder da. In der Zeit war der ältere Sohn auch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen Hausangestellten, was da los sei. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine große Party organisiert und hat das ganz besonders große kalte Buffet kommen lassen. Das für die besonderen Anlässe. Aber der ältere Bruder war total angefressen und blieb sauer draußen stehen. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn: Warum kommst du nicht rein, mein Junge? Mann, Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich habe immer alles getan, was du wolltest, habe malocht wie ein Blödmann, als würde ich dafür bezahlt werden. Aber ich durfte die ganze Zeit noch nicht mal einen Grillabend mit meinen Freunden machen, weil du mir dafür nicht mal ein paar Würste zur Verfügung gestellt hast. Jetzt kommt dein anderer Sohn, der immerhin dein ganzes Geld mit Nutten und Partyleben verzockt hat und du fährst dir die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz besondere Anlässe gekauft wurden? Sein Vater sah ihn an und meinte nur: Mein Lieber, du bist mir immer sehr nahe gewesen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber lass uns heute eine große Party feiern. Dein Bruder war für uns schon gestorben, aber jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon aufgegeben, aber er hat den Weg zurückgefunden. In diesem Gottesdienst in der Petrikirche damals im September ist irgendwas in mir passiert. Ich weiß noch, ich ging aus dieser Kirche raus und ich konnte das schwer beschreiben, aber ich merkte, dass ich hier drin, in meinem, wie die Christen sagen, Herz, in meinem Innersten, plötzlich Licht war, wo vorher noch Dunkelheit war. Ja, Licht, frommes Wort, irgendwie Hoffnung. Irgendwie, ja, Hoffnung, eine Hoffnung, dass aus meinem kaputten Leben tatsächlich doch noch was werden könnte, dass Gott mich meint und dass Gott aus meinem Leben noch etwas anstellen kann. Also wurde ich Christ und ich wurde Christ mit Haut und Haaren, mit allem, was dazu gehört. Ich bin dann in die Petrikirche, in den Jugendkreis gegangen und da gab es halt keine Punks, da sind die alle in Benetton-Klamotten rumgelaufen und haben so komische Bands gehört wie Amy Grant und Arno und Andreas, die kennt keiner von euch, vermute ich, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich als Christ nur Amy Grant und Arno und Andreas hören darf und Benetton-Klamotten tragen muss, dann trage ich jetzt nur noch Benetton-Klamotten und Arno und Andreas auf und runter. Ja, ich also meine ganzen Klamotten weggeschmissen, meine ganzen Schallplatten sind in Müll gelandet. Und ich habe mich wirklich radikal mit Haut und Haaren leidenschaftlich für diesen Jesus entschieden und habe mich bekehrt. Ich bin dann echt abgegangen für ein paar Jahre in der Schule irgendwie. Bin ich in den Schülerbibelkreis gegangen und habe plötzlich auch ein Interesse entwickelt für das, was da in der Schule gelaufen ist. Es gab dann so einige Fächer, die mir vorher eigentlich echt am Arsch vorbeigegangen sind. Aber so Biologie, Bio-Leistungskurs, dachte ich plötzlich, Mensch, Gott hat doch die Natur geschaffen und es kann doch eigentlich nicht so uninteressant sein. Ich habe mich dann wirklich reingekniet und bin ein guter Schüler geworden und habe dann am Ende mit wirklich großen Wundern, ich könnte euch noch Storys erzählen, was Gott da alles gemacht hat, mein Abitur geschafft mit einer Note 2,3 und ein echtes Wunder, ja, und als bei der Abi-Feier kam der Schulleiter bei uns an den Tisch und meinte so zu meinen Eltern und zu meiner Familie und zu mir, also Herr Dreier, ich muss mal was sagen, wir im Lehrerkollegium haben es nie für möglich gehalten, dass Sie mal das Abitur schaffen werden. Da konnte ich ihm sagen, ja, aber da gab es einen Gott, der heißt Jesus, und der hat an mich geglaubt. Und es war sogar so, dass ich nicht nur ein guter Schüler wurde, irgendwie hat Gott mich auch aufgerichtet. Ja, vorher war ich eher so eine Witzfigur, so ein Typ, der mal einen lustigen Spruch reißt und mal irgendwie die Leute zum Lachen bringt. Aber Respekt hatte niemand von mir. Und plötzlich habe ich mit Jesus auch eine neue Identität entwickelt. Ich hatte was zu sagen und ich habe den Leuten auch von Jesus erzählt und von meinem Glauben erzählt. Und dass das auch eine Auswirkung hatte, habe ich dann eigentlich erst bemerkt, als es darum ging, wer die Abi-Rede halten sollte. Ja, da sitzt dann die ganze Stufe im Hörsaal und es wird dann abgestimmt, wer soll die Abi-Rede halten. Es wurden drei Leute vorgeschlagen. Sven Dahms, ein Freund von mir, Martin Dreier, waren die wirklich mich? Ja, tatsächlich mich. Und Jörg Pilawa. Ja, Jörg Pilawa war nämlich in meiner Klasse. Jetzt, also ich hoffe, spätestens jetzt habt ihr ein bisschen Respekt vor mir. Jörg, Pilawa und ich, ja. Dann wurden also die Stimmzettel verteilt und die Auszählung hat ergeben, Sven Dahms hatte am wenigsten Stimmen, am zweitwenigsten Stimmen hatte Jörg Pilawa und ich habe die Wahl gewonnen. Oh, Halleluja. Ich habe mich gefreut. Für mich war das wirklich auch so ein Zeichen, ja, dass die Leute ja, irgendwie plötzlich Respekt vor mir hatten. Dass sich irgendwas in meinem Leben so verändert hatte, dass aus so einer Witzfigur, so einem Loser, so einem Typen, über den man lacht, jemand geworden ist, von dem man gerne die Abi-Rede hören will. Sogar lieber als von Jörg Pilawa. Er hat das wahrscheinlich nicht verkraftet und musste dann zum Fernsehen gehen. Und jetzt macht er Wetten nass oder nicht, ich weiß es nicht genau. Als nächstes lese ich euch vor aus dem Alten Testament. Danach erzähle ich euch ein bisschen was von den Jesus Freaks. Aus dem ersten Buch Samuel, Volksbibel. Eine super bekannte Stelle, David und Goliath. Vorgeschichte, es ist mal wieder Krieg. Die Israeliten haben Krieg gegen die Philister. Sind ziemlich am Ablosen, sieht ganz so aus, dass sie den Krieg verlieren. Die Philister sind übermächtig, haben eine übermächtige Armee und sie haben so einen Riesen in ihrer Armee, den berühmten Goliath, der irgendwie 3,50 Meter groß war und schusssichere Weste und Helm und Pumpgun und schwer bewaffnet. Ja. David hat gehört, dass dieser Goliath das Volk Israel verarscht und den Gott vom Volk Israel verarscht und er ist dann mit seinem Moped an die Front gefahren und hat dem damaligen Präsidenten Saul gesagt, hey, ich will gegen diesen Goliath kämpfen, auch wenn ihr alle Schiss habt. Und die Szene ist jetzt folgendermaßen, da steht also Goliath und da steht der kleine David, ein Teenager, 14, 15, so in eurem Alter, 16, 17, man weiß es nicht genau. Und jetzt lese ich vor, ab Vers 41. Erstes Buch Samuel 17, ab Vers 41. Goliath trat aus der Reihe der Soldaten raus und ging David entgegen. Vor ihm ging ein zweiter Soldat, der nur seinen Stahlhelm tragen musste. Schließlich konnte er von Weitem erkennen, dass dort nur so eine kleine Wurst gegen ihn kämpfen wollte. David war zwar ein gut aussehender Jugendlicher, der auch eine ganz gute Figur hatte, aber sah eben doch noch relativ jung aus. Goliath lachte sich über David nur schlapp. Ha, ich dreh durch. Was willst du denn bitte mit diesem Stock und diesem billigen Taschenmesser? Meinst du, ich will mit dir spielen oder was? Dann schrie er voll rum und verfluchte David bei seinen Plastikgöttern. Komm her, Kleiner, ich werde dich zum Frühstück verspeisen und an den Knochen kriegt mein Pitbull zum Mittag. David rief ihn aber zu: Du kommst mit deiner Pumpkin wohl ganz toll vor, aber ich habe die Hilfe von meinem Gott dabei. Und dieser Gott ist der Chef vom ganzen Universum. Er ist der Gott von den Israeliten und den hast du vorhin derbe beleidigt. Dieser Gott wird heute dafür sorgen, dass ich gegen dich gewinne. Ich werde dich töten und dir den Kopf wegputzen. Deine Leiche, auch die Leiche von deinen Kollegen, werde ich den Tieren und Raubvögeln zu fressen geben. Wenn das passiert, wird man überall in der Welt wissen, dass der Gott von den Israeliten immer auf seine Leute aufpassen wird. Alle Leute sollen kapieren, dass Gott keine großen Waffen braucht, um seine Leute rauszuhauen. Gott legt fest, wer so einen Krieg gewinnt. Und er hat beschlossen, dass die Philister von uns eins auf die Mütze kriegen. Goliath ging auf David zu, nahm seine Pumpgun und zielte auf ihn. Der lief ihn aber auch entgegen, holte aus und warf mit Fullspeed das Taschenmesser auf ihn. Das Messer traf Goliath genau zwischen die Augen. Er fiel blutend mit dem Gesicht nach vorne auf den Boden. Ohne eine richtige Waffe hatte David ihn nur mit einem Taschenmesser getötet. Er lief zu Goliath hin, nahm sein Messer und schnitt ihm den Kopf ab. Steht da so. Als die Philister kapierten, dass ihr bester Mann gerade getötet worden war, rannten sie alle weg. Die Israeliten fingen voll laut an zu brüllen und rannten ihn einfach hinterher. Überall lagen die Leichen der Philister auf dem Weg von Scharaim bis nach Gat und Ekron, wo sie hingeflohen waren. Auf dem Rückweg plünderten die Israeliten noch das ganze Lager der Philister leer. David schnappte sich den Kopf von Goliath, packte ihn in eine Plastiktüte und brachte ihn später nach Jerusalem. Die Waffen von ihm nahm er auch mit und legte sie in sein Zelt. Ich bin also abgegangen mit diesem Jesus und mit diesem neuen Glauben, den ich gefunden hatte. Bin in die Petrikirche, in den Jugendkreis gegangen und musste erstmal ganz viel lernen. Lernen, wie man die Bibel liest. Lernen, wie man betet. Lernen, wie man betet und dass die Gebete auch erhört werden. Lernen, nicht mehr zu sündigen. Lernen, auch ja, straight das zu tun, was Gott von uns möchte. Es war eine sehr aufregende, sehr spannende, sehr tolle Zeit. Aber irgendwann schaute ich mich um und ich stellte fest, dass meine alten Freunde aus meiner Clique, die Punks, aber auch die Freaks, die Kiffer-Freaks, denen ich in einer Clique immer abgehangen habe, dass die alle nicht mitgekommen sind in diesen Gottesdienst. Und die haben diese Veränderung gesehen und die haben irgendwie gedacht, ich bin irgendwie auf einer religiösen Psychose hängen geblieben. Ja? Ich meine, ich bin dann auch echt extrem fromm gewesen und habe mich dann mit meinen Freunden damals ein paar Mal noch getroffen und wenn dann irgendwie jemand gesagt hat, oh Gott, habe ich gesagt, das sagt man nicht, das ist Sünde. Und habe dann natürlich den Joint immer weitergereicht und habe die immer noch voll gelabert mit Jesus, Jesus, Jesus. Aber das war nicht der Grund, warum sie nicht sich für den Glauben interessierten. Sie sahen natürlich auch, dass es mir besser ging. Sie sahen, dass ich wirklich keine Drogen mehr nehmen brauchte, dass ich plötzlich keine Depressionen mehr hatte, dass ich Freude hatte in meinem Leben. Das wollten sie eigentlich auch. Aber sie waren nicht bereit, mit in diese Kirche zu kommen. Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, warum kommt ihr denn nicht mit? Ich habe euch jetzt schon so oft eingeladen. Warum kommt ihr nicht mal mit? Und dann war ich doch überrascht, dass ganz viele gesagt haben, hey Martin, okay, mit diesem Jesus, das würde mich schon interessieren, aber nee, also in dieser Kirche, da sitzen doch nur Spießer. Ja, und die Musik, die da gespielt wird, das sind doch Schlager, ja? Die Musik finde ich total scheiße. Und wie die Leute da reden, dieses hochgestochene Predigerdeutsch, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und ich stellte fest, dass vor den Kirchen dieser Welt unsichtbare Mauern stehen. Mauern, die nichts mit dem Evangelium zu tun hatten, sondern mit kulturellen Dingen. Ja, mit Musik, mit Sprachen, mit, mit Räumen, auch mit Gesellschaft. Ja, ganz viele Leute aus der Szene denken ja irgendwie, Kirche und Gesellschaft, das ist irgendwie ein und dasselbe, und dann kommen die Hexenverbrennungen und dann ist sowieso schon jede Diskussion vorbei. Ja? Und der Papst und Unverfehlbarkeit und wird ja alles in einen Pott geschmissen. Und ich merkte, es muss einen Ort geben, es muss einen Ort geben, wo diese Leute hinkommen können, die in diese Kirche nie kommen würden. Es muss einen Ort geben, wo Freaks hinkommen können, wo Punks hinkommen können, wo Drogis hinkommen können, wo Hippies hinkommen können, wo Skater hinkommen können, wo Hip-Hopper hinkommen können, ja? Die in irgendeiner Szene sind, die mit Kirche und christlicher Religion nichts anfangen können, aber die trotzdem diesen Jesus ganz dringend brauchen. Ich habe dann, um es kurz zu machen, ein Praktikum gemacht in Amsterdam bei Jungen Mission. Vielleicht ist das für einige von euch hier das Ding, was du eigentlich nur hören solltest. Wenn du nach der Schule noch ein Jahr Zeit hast, mach das. Das lohnt sich. Ein so ein Jahr für Gott in der Mission, als Missionar, kann dein ganzes Leben radikal verändern. Bei mir war das so. Ich war dann dieses eine Jahr in Amsterdam in so einer Missionsarbeit, die ganz viel mit Punks und Freaks gearbeitet haben. Da gab es so eine Band, No Longer Music, vielleicht kennt ihr einige von euch. Die haben aus dem Hausboot so Rock'n'Roll Bible Studies gemacht. Und ich habe in dieser Zeit in Amsterdam wahnsinnig viel gebetet und wahnsinnig viel als Missionar, ne, sollte man ja auch möglichst viel beten, ja, Bibel gelesen und ganz intensiv mich beim Jesus auseinandergesetzt. Und dann irgendwann gab es eine Zeit dort, wo ich plötzlich in diesen Gebetszeiten auch Eindrücke bekam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo ich das Gefühl hatte, Gott redet zu mir durch meine Gedanken. Und das Erste, wo ich mir wirklich ganz, ganz sicher war, dass Gott zu mir gesprochen hat, war, da saß ich irgendwie in so einer Kirche und habe gebetet und plötzlich war da so ein Gedanke, Martin, lern das Matthäus-Evangelium auswendig. Und ich so, ich auswendig lernen, das habe ich immer gehasst, ja, konnte ich nie in der Schule. Aber dieser Gedanke war so massiv da, ja, lern Matthäus auswendig, mach das. Und dachte ich so, okay, also wenn das jetzt nur deine eigene dumme, verrückte Idee ist, Drogen-Flashback, keine Ahnung, dann hast du dich halt mal mit Matthäus beschäftigt, kann auch nicht unbedingt der Schlechteste sein. Oder es ist wirklich Gott, der dazu dir redet, dann machst du es mal besser. Ich also die nächsten Monate nur mich mit Matthäus beschäftigt. Ja, ich habe die einzelnen Kapitel immer wieder gelesen, habe mir aufgeschrieben, wo steht die Bergpredigt, ja, Matthäus 5, 6, 7, wo die wichtigsten Bibelstellen auswendig gehalten. Ich war also nur mit Matthäus beschäftigt, Matthäus. Und dann so nach 3 oder 4 Monaten war da ein Gottesdienst und in diesem Gottesdienst war das so ein Prediger aus Amerika und dieser Typ, sowas hatte ich auch noch nie erlebt. Das war irgendwie echt so ein Prophet, ja, so ein Prophet, wie man ihn aus dem Alten Testament kennt. Und er hatte echt im Gottesdienst, in der Versammlung, prophetische Worte von Gott für die Menschen, die dort unten in der Gemeinde saßen. War mir erst ein bisschen spooky, dachte so, ist das jetzt hier Uri Geller, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Okkultes. Aber egal, ich habe es mir dann auch angehört und dann plötzlich so, ganz zum Schluss, zeigt er mit dem Finger auf mich und sagt, du da, I have a word for you, ich habe ein Wort für dich. Nicht so, er meinte wirklich mit, weil hinter mir saß keiner. Also musste ich aufstehen. Und dann sagte er vor der versammelten Mannschaft auf Englisch, Gott hat mir gesagt, du bist ein Matthäus. Und du sollst deinen Leuten das Evangelium in der Sprache bringen, so wie Matthäus seinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache gebracht hat. Und ihr könnt euch vorstellen, das war der Hammer, ja. Gott meint wirklich mich. Da saßen so 300, 400 Leute und Gott hat mich wirklich angesprochen. Das wusste ja niemand, dass ich gerade nur mich mit Matthäus beschäftigt habe. Matthäus stand auch nicht auf meiner Stirn, ja. Und Gott meint wirklich mich und er hat einen Auftrag für mich. Und er hat mir gesagt, Martin, du bist ein Matthäus. Du sollst deinen Leuten das Evangelium in einer Sprache bringen, die sie verstehen. Ich lese euch als nächstes vor eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, das Hohelied der Liebe. Wie bin ich in der Zeit?
Wir sind schon bald dran.
Pause? Oder habe ich 60 Minuten schon rum? Ich will mich nicht verarschen.
Ein bisschen was dran.
Okay. Ich mache weiter. Könnt ihr machen? Ach, dann lasse ich die Leser einfach weg und erzähle weiter. Oder?
Nee, lese
nicht. Nee, okay, ich lese gut. 1. Korinther 13, eine super wunderschöne Stelle von Onkel Paulus, die ich sehr, sehr mag. Das Hohelied der Liebe. Ohne Liebe geht gar nichts. Selbst wenn ich perfekt alle Sprachen, die es auf der Welt gibt, sprechen könnte, auch die Sprache der Engel, aber in all dem, was ich daran reden würde, wäre keine Liebe, dann wären meine Worte wie Müll. Sie wären ohne Bedeutung, hohl und leer. Selbst wenn ich in einer Tour prophetische Worte von Gott bekommen würde, wenn er mir alle geheimen Fragen über die Welt beantwortet hätte und ich so ein Vertrauen auf Gott haben würde, dass Berge auf meinen Gebeten verschwinden, aber ich würde das alles ohne Liebe tun, dann wäre das immer noch nichts. Es würde nichts bedeuten. Und selbst wenn ich alles, was mir gehört, an Obdachlose und Penner verschenken würde, ja, selbst wenn ich mein Leben für andere riskieren und dabei sterben würde, aber ich würde das nicht aus Liebe machen, es wäre für die Tonne und umsonst. Liebe ist entspannt. Sie mag Menschen, sie ist nett zu Leuten. Neid ist für sie ein Fremdwort. Sie sieht nicht von oben auf andere runter. Angeben hat sie nicht nötig und sie markiert auch nie den dicken Macker. Liebe will Leute nie fertig machen und sie will auch nicht das fetteste Stück vom Kuchen haben. Liebe lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Sie verzeiht, wenn man link zu ihr war. Sie hat keinen Bock drauf, wenn jemand abgelehnt und ungerecht behandelt wird. Sie feiert, wenn die Wahrheit siegt und alles gerecht zugeht. Die Liebe ist nicht totzukriegen. Sie hört nie auf zu vertrauen. Sie verliert nie die Hoffnung. Sie übersteht jede Krise. Die Sachen, die immer bleiben werden, sind der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Am fettesten kommt aber die Liebe. Sie steht über allem. Ich kam dann wieder zurück und habe von dieser tollen Zeit erzählt in der Gemeinde, in der ich damals war. Und habe gesagt, Leute, ich will hier in Hamburg auch sowas starten. Aber es soll anders sein als das, was ich dort in der Mission erlebt habe. Ich möchte eine Gemeinde starten, wo Freaks hinkommen können, wo sie so sein können, wie sie sind, wo sie auch besoffen hinkommen können, wo sie im Gottesdienst rauchen können, wo sie sich nicht besonders stressen müssen, wo sie auch nicht sonntagmorgens um 10 Uhr ausgeschlafen irgendwie ankommen müssen, weil die meisten Freaks schlafen dann noch, weil die sind bis um 5 oder 6 Uhr auf Partys unterwegs. Ja. Und dann habe ich diese Idee ausgesprochen und nach dem Gottesdienst kamen so zwei Leute auf mich zu und dann haben wir uns zu dritt bei mir in meinem Wohnzimmer getroffen. Und dann haben wir angefangen, rum zu experimentieren. Haben irgendwie mal einen Drumcomputer rausgeholt und mal versucht, irgendwie einen Psalm zu rappen. Dann hat der eine Typ, der war ein echt begabter Musiker, der war ein Schlagzeuger und hat Jesus sein Schlagzeug geschenkt und hat von Jesus eine Gitarre bekommen und hat dann angefangen, Gitarre zu spielen und hat ganz fantastische, tolle, neue Lobpreislieder geschrieben. Ja, das, was wir hier heute gesungen haben, sowas gab es damals noch nicht. Damals gab es ein blaues Buch, wo ja so Kirchenlachslieder gesungen wurden, aber nicht so was Neues, Frisches, Modernes. Und dann haben wir irgendwie angefangen, ja, diesen Abend uns zu reservieren und haben den genannt Jesus-Abhängabend. Das heißt, wir wollen mit Jesus abhängen, also eine lockere Form des Gottesdienstes, wo es aber vor allen Dingen um Jesus geht. Und einer von diesen Zweien hatte noch viele Freunde aus der Szene. Dann hat er so tolle Flyer gemacht und hat die Flyer verteilt in der Szene. Und dann hat er Leute eingeladen und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und plötzlich war mein Wohnzimmer brechend voll und 10, 15, 20, 30 Leute waren in diesem kleinen Zimmer und haben nachts um 12 so laut das Vaterunser gebetet und unsere Nachbarn mit dem Besenstiel um Singen geklopft haben. Aber das Wichtigste war, dass dieses Ding, was wir gemacht haben, wir wollten einfach so mit Gott reden, wie wir sind, ohne fromme Floskeln, ohne fromme Sprache, so mit Jesus reden, wie wir sind. Und wir wollten die Lieder in unserem Gottesdienst haben, die wir auch normal in unserer Freizeit hören. Und es sollte sich aber vor allen Dingen um Jesus drehen. Und diese drei Dinge, die haben irgendwie dafür gesorgt, dass Gott das ganz krass gesegnet hat. Und in den Monaten sich heftige Leute bei uns für Jesus entschieden haben. Ja, ich entsinne mich an eine Prostituierte, die von ihrem Vater missbraucht worden ist, die lange auf Heroin war und die bei uns im Gottesdienst war und nach dem zweiten Abend gesagt hat, Leute, ich habe vorher nicht an Gott geglaubt, aber was ich hier erlebt habe, ich kann nicht mehr sagen, dass es Gott nicht gibt. Das kann ich nicht mehr sagen. Ich habe ihn erlebt. Und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben, ist clean geworden, hat ein neues Leben angefangen, hat ein Kind bekommen, ja. Hat jetzt eine Familie. Wir haben einmal kam so ein Zuhälter auf mich zu, mit so einer Plastiktüte in der Hand, voller D-Mark-Scheine, da waren so 20.000 D-Mark drin ungefähr, und meinte so, hey, Gott hat mich an diesem Abend so krass berührt, ich merke, ich kann diesen Job nicht mehr weitermachen, ich muss mein Leben verändern, das sind die Einnahmen der letzten Woche, hier, mach damit, was du willst, ich will mein Leben verändern, ja. Wir haben viele Drogenabhängige gehabt, die zu unserem Gottesdienst gekommen sind und die ja, so krass berührt worden sind, dass sie meinten, hey, ich habe gemerkt, ich habe in eine falsche Richtung gelebt. Ich will mit diesem Gott leben. Ich will mit diesem Jesus leben. Und dann haben sie ihr Leben in die Hände von Jesus gelegt und sind clean geworden. Das war eine sehr, sehr tolle, fruchtbare, coole Zeit. Dann gab es irgendwann eine Medienwelle, die bei uns hineingeschwappt ist, dass plötzlich das ganze Fernsehen da war, ja, von Bravo TV über ARD, ZDF, Sat.1, ein Kinofilm, der bei uns gedreht wurde, Jesus Freaks, die Jünger vom Kiez, kann man sich auf YouTube alles noch anhören. Eine richtig krasse Bewegung ist dann daraus entstanden. Innerhalb von 2 Jahren sind über 100 Jesus Freaks Gruppen in Deutschland entstanden. Und ich habe im Grunde das getan, was dieser Prophet mir damals gesagt hat. Ich habe in den Predigten meinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache erzählt. Dann gab es danach noch eine Zeit, wo ich ausgebrannt bin. Das muss ich jetzt auslassen, weil diese Zeit dafür nicht mehr reicht, wo es mir schlecht ging, wo ich selber auch nochmal in der Wüste war. Und in dieser Wüstenzeit hat Gott mir dann den Auftrag gegeben, diese Volksbibel zu schreiben. Und das war auch ganz verrückt. Da kam so ein Verleger, hat mir eine E-Mail geschrieben und dann haben wir uns in München getroffen. Und dann hat er mir erzählt, ja, er findet, es muss irgendwie eine Bibel geben für Jugendliche, die sonst in keine Kirche gehen, die noch nie irgendwie eine Bibel gelesen haben, diese ganzen christlichen Fachbegriffe wie Sünde und Heiliger Geist nicht kennen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, finde ich super gut, wollte ich auch immer schon mal machen. Und dann hat er so überlegt und meinte so, pass mal auf, dann fang doch mal an mit Matthäus. Und dann so, aha, der Herr hat seine Finger im Spiel. Und dann habe ich halt dieses Buch geschrieben, dieses Matthäus-Evangelium geschrieben, das war die Grundlage für unseren Vertrag. Dann habe ich das Neue Testament geschrieben und das habt ihr jetzt vorliegen. Und in den darauffolgenden Jahren kam noch das Alte Testament mit 2 Bänden dazu. Ich wollte euch jetzt noch ganz viel erzählen über das, was Gott mit der Volksbibel angestellt hat. Viele coole Sachen, dass wirklich Leute durch die Volksbibel Jesus gefunden haben, dass die Volksbibel Einzug erhalten hat in Religionsunterricht. Ich habe sogar einen Brief vom Papst bekommen über die Volksbibel, den ich euch noch vorlesen wollte. Das schaffen wir jetzt alles nicht. Schade. Aber vielleicht können wir ja mal einen zweiten Teil darüber machen oder so. Ich weiß es nicht. Trotzdem möchte ich euch zum Abschluss nochmal sagen, dass dieses Leben mit Jesus wirklich bedeutet, einen Weg zu gehen. Und er ruft jeden von euch, ja, jeden von euch. Hier sitzt keiner in dieser Kirche, zu dem Jesus nicht sagt, komm, folge mir nach. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, ob du gerade auch in so einer Ägypten-Situation bist, ja, wo es dir schlecht geht, wo du Depressionen hast, wo du Frust hast, wo du traurig bist, wo du Liebeskummer hast, wo du Zweifel hast, wo du nicht mehr weiter weißt. Aber eins ist ganz sicher, Gott ruft dich daraus. Und er hat für jeden von euch ein gelobtes Land, ein Ziel, eine Berufung. Ich weiß, ich bin ein Matthäus, aber du sollst ganz was anderes sein. Und er hat für jeden von euch eine Aufgabe. Und das kann was vielleicht ganz Kleines sein, ja, Kollekte einsammeln oder hier helfen im Gottesdienst. Es kann aber auch sein, dass Gott möchte, dass du nach Afrika gehst und predigst. Ich habe keine Ahnung. Aber finde das raus, was Gott mit dir vorhat. Und dann geh diesen Weg mit Gott und halt an diesem Gott fest. Dann wird es Zeiten geben, wo es toll läuft, wo Wunder passieren. Und ich habe euch von den Wundern erzählt. Aber es wird auch Zeiten geben, wo Wüste angesagt ist. Und von den Wüstenzeiten meines Lebens werde ich euch ein andermal erzählen. Wo Versuchung plötzlich da ist, wo plötzlich Dunkelheit da ist, wo auch Zweifel wiederkommen. Aber wenn wir durch diese Wüstenzeiten hindurchgehen, dann kann Gott wirklich an unser Herz ran und er kann uns wirklich von innen heraus verändern. Und eins steht über diesem Weg wie nichts anderes, nämlich seine Liebe hört niemals auf. Das Höchste ist die Liebe, sagt Paulus. Und das hat auch der Psalm immer wiederholt. Seine Liebe hört niemals auf. Und wo du dich gerade befindest in deinem Leben, ob du gerade die guten Zeiten mit Gott hast, wo alles super läuft, oder ob du gerade in der Wüstenzeit bist, wo es hart und schwierig ist, ist das das Wort, was du hören musst. Seine Liebe hört niemals auf. Gott liebt dich, egal wie du lebst, egal was du machst, egal wo du gerade stehst. Und ich kann dir nur empfehlen, an diesem Jesus festzuhalten, diesen Jesus besser kennenzulernen, dich auf diesen Jesus wirklich zu schmeißen mit deinem ganzen Leben. Mein neues Buch, das kann man da hinten auch kaufen, heißt Jesus rockt. Und da habe ich im Grunde auf 200 Seiten über Jesus geschwärmt, ja. Und habe irgendwie ein paar Gerüchte aufgeräumt, die ich glaube, die Leute glauben über das Leben mit Gott, über Jesus. Dieser Jesus ist das Ziel und alles dreht sich letztendlich um ihn. Und ich wünsche jedem von euch, dass sich auch dein Leben um Jesus dreht. Und dass du das Rufen hörst, dass er dich ruft und dass er seinen Weg mit dir gehen will. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Tut mir leid, dass ich so überzogen habe. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Bis dann. Amen.